Wissenschaft im Einsatz. Der DZNA-Podcast. Drohnen sind ein Gamechanger fürs Einsatz- und Katastrophenmanagement. Sie schaffen laufend neue Möglichkeiten für Behörden und Einsatzkräfte und helfen mit, die Sicherheit zu erhöhen und schlussendlich Leben zu retten. So können Drohnen etwa bei Bränden durch Wärmebildkameras schnell herausfinden, wo noch Menschen eingeschlossen sind. Bei einem Hochwasser oder anderen großflächigen Katastrophen kann mit Drohnenaufnahmen schnell ein Lagebild erstellt werden. In diesem Special von Wissenschaft im Einsatz schauen wir uns daher an, welche Chancen der Einsatz von Drohnen konkret bietet, welche Herausforderungen noch gelöst werden müssen und was in der Zukunft alles möglich werden könnte. Wir sprechen mit Vertretern aus der Wissenschaft, von Einsatzorganisationen, einer Landesbehörde und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit. Ich bin Johanna Zweiger und die 5 Gäste dieser Folge habe ich alle bei der Fachtagung Katastrophenforschung 2025 in Wels vors Mikrofon geholt. Konkret sind das Mario Döller von der FH Kufstein, Andreas Oblasser vom Österreichischen Bundesfeuerwehrverband, Franz Jelinek vom Österreichischen Roten Kreuz, Thomas Geiler vom Land Tirol und Stefan Georgiev vom KfV. Sie alle bieten unterschiedliche Blickwinkel auf den Drohneneinsatz im Kontext von Katastrophen. Starten wir mit der Wissenschaft und Mario Döller, dem Rektor der FH Kufstein, die sich intensiv mit dem Thema Drohnentechnologien befasst und seit kurzem auch einen eigenen Studiengang dazu anbietet. Welchen Beitrag leistet denn die Drohnenforschung fürs Katastrophenmanagement bzw. für die Prävention? Was wurde in den vergangenen Jahren schon alles erreicht?
Ja, wir haben jetzt ungefähr seit 6 Jahren die Drohnenforschung bei uns aufgebaut und neben jetzt der Agrartechnologie-Themen oder Themen der Drohnenschwärme haben wir mit der Feuerwehr und der Bergrettungen recht viel zu tun in dem Kontext und haben zum Beispiel für die Feuerwehr so Gefahrenguttetektionssysteme entwickelt, weil ja die Feuerwehren meistens, wenn Gefahrengut im Feld oder wo immer ist, braucht es recht lang, bis sie umzogen sind, bis sie feststellen können, ist da wirklich, was ist die Gefahrenlage und dergleichen. Und da haben sie die Drohnen recht gut angeboten, um einen Sensor zu verbringen, zu schauen, was sind die Messdaten und dann vielleicht die Lage entsprechend einschätzen zu können. Das hat sehr, sehr gut zusammen funktioniert und da muss ich auch wirklich ein großes Lob wieder an die Bezirksfeuerwehr in Kufstein aussprechen, Andreas Oblasser, da war die Zusammenarbeit hervorragend und wir haben, glaube ich, gegenseitig sehr gut voneinander profitiert und aktuell sind wir gerade in einem Interreg-Projekt mit der Bergrettung in Südtirol und auch andere Bergretter, also Bayern und Nordtirol, wo es darum geht, Search-and-Rescue-Missionen, das heißt, wir haben verunfallte oder vermisste Personen im Berg und da stellt sich dann die Frage, wie kann man die schnell finden? Und wir entwickeln einerseits Sensorik im Bildanalysebereich, also Wärmebildkamerasysteme und dergleichen, aber vorwiegend auch Drohnenschwärme, um die Zeit, bis die Personen gefunden werden, einfach zu verkürzen. Und da helfen einfach so Drohnenschwärme immens.
Das heißt, Feuerwehr und Bergrettung ist gefallen als Stichwort. Es kommen auch die Einsatzorganisationen zu Ihnen und sagen, wir hätten gern dies und das. Könnt ihr uns das bitte entwickeln sozusagen?
Wir sind ja bei allen unseren Forschungsprojekten mit Partner zusammen. Also wir forschen ja eigentlich per se nicht aus der Freude heraus. Freude ist immer dabei, aber wir haben ja einen konkreten Nutzen. Und der konkrete Nutzen kommt dann eben von der Feuerwehr oder von der Bergrettung, weil man gesehen hat, okay, man hat da den Need und fragt sich dann, was kann denn die Forschung dafür tun, um das entsprechend vielleicht zu lösen. Und daher sind wir eigentlich immer Ansprechpartner aus der Wirtschaft, aus Einrichtungen im Katastrophenbereich und das tun wir sehr gerne.
Jetzt gibt es an der FH Kufstein nicht nur die Forschung, sondern auch die Lehre, nämlich auch einen Studiengang, der nennt sich Drone Engineering. Also da geht es ausschließlich um Drohnen sozusagen. Ist das auch ein Studiengang, der für Einsatzkräfte oder andere angehende ExpertInnen im Bereich Katastrophenmanagement relevant ist? An wen richtet sich denn der?
Genau, also wir haben ja, ist heute in der Konferenz ja auch schon gesprochen worden, Ausbildung ist ja ganz wesentlich, weil die Technologie an sich einerseits komplex ist und andererseits gibt es ja regulatorische Themen, auf die man aufpassen muss. Der Drohnenstudiengang, den wir jetzt entwickelt haben, ist der erste in Europa, der soll, oder die Zielgruppe da ist, die Wirtschaft vorwiegend einmal zu unterstützen, dass Drohnenfirmen in Europa, in Österreich, sich etablieren können und neue Produkte und Innovationen entwickeln zu können. Das heißt, die Drohnentechnik wird unterrichtet, das Drohnenprogrammieren, die Sensorik. Wir haben aber auch, das ist jetzt ein neues FFG-Projekt mit der FH Kärnten und Joanneum in Graz zusammen, wo wir Ausbildung machen, jetzt nicht nur für die Feuerwehren oder für Katastropheneinsätze, sondern auch für Industriepartner. Aber dort sollen so in kurzen Blöcken so das wesentliche Know-how unterrichtet werden, weil auch, ich weiß, die Katastropheneinsätze oder die Katastrophenorganisationen haben ja schon eine Weiterbildung, die sie sehr gut aufgebaut haben, und wir würden als Add-on da so neueste Technologien ihnen beibringen.
Das heißt, es wäre dann schlussendlich auch etwas, was man in realen Einsätzen vielleicht unterbringen kann oder einbringen kann, dieses Know-how.
Ja, definitiv. Ja, weil einerseits gibt es ja immer wieder neue Sensorik, die erprobt werden muss und eingesetzt werden muss. Dann die Schulungen, wie kann jetzt damit mehreren Drohnen umgehen, ist ja entsprechend wichtig. Und auch vielleicht ein bisschen in die Zukunft zu schauen, wenn ihr jetzt einen semiautomatischen oder autonomen Drohnenschwarm benutzen will, dann gibt es ja dort auch Anforderungen, die man berücksichtigen muss. Und es ist ja nicht nur so, dass wir Wissen transferieren, sondern wir lernen ja auch sehr stark von den Einsatzorganisationen, weil die ja in dem täglichen, sag ich mal, Umfeld Erfahrungen sammeln, die wir in der Forschung teilweise nicht haben. Das heißt, da muss es den Austausch in beide Richtungen geben, damit wir entsprechend auch Forschung oder Innovationen in die richtige Richtung treiben.
Sie haben es angesprochen, es gibt immer wieder neue Sensorik. Ganz generell ist ja der Bereich Drohnen ein sehr dynamischer, da tut sich sehr viel, es kommt immer wieder was Neues raus. Wenn Sie an Ihre eigenen Anfänge sozusagen zurückdenken, als Sie begonnen haben, sich mit Drohnen zu beschäftigen, was hat sich denn seither alles verändert, verbessert hoffentlich? Ich glaube, das ist eine ganze Menge, was sich da schon getan hat in den vergangenen Jahren, oder?
Ja, definitiv. Ich meine, man kriegt es ja tagtäglich leider nicht in den Medien mit, wie der Einsatz aktuell von den Drohnen vonstatten geht. Klarerweise, die Dinge werden kleiner, die Sensorik wird wesentlich besser, auch die Programmierung, das heißt das Flugverhalten und die Einsatzmöglichkeiten steigen immens. Also es gibt Drohnen, die indoor schon sehr gut navigieren können. Es gibt Drohnen, die jetzt man nennt es GNS-denied Environment, das heißt dort, wo Navigationssysteme nicht zur Verfügung stehen oder einfach vielleicht eingeschränkt verfügbar sind, auch dort muss man navigieren können. Und da gibt es dann auch Systeme anhand von Konturen und dergleichen. Und dort ist die Forschung aktuell sehr aktiv und da passiert auch sehr, sehr viel. Und logischerweise, so wie jetzt da die KI-Industrien revolutioniert, ist auch die KI natürlich in dem Feld jetzt sehr maßgeblich im Einsatz in der Robotik. Und da tut sie dann auch entsprechend viel. Ja, also Roboter-Mensch-Interaktion wird sehr stark etwas sein, was sie verändern wird. Plus auch die Sensorik wird sie entsprechend sehr, sehr gut weiterentwickeln und hat sie ja schon sehr stark weiterentwickelt.
Gibt es vielleicht trotzdem noch Dinge, wo Sie sagen, naja, da ist schon noch Luft nach oben, wo noch Herausforderungen vielleicht bestehen, beziehungsweise wo Sie sagen, naja, da müsste die Forschung doch noch ein bisschen Ergebnisse liefern sozusagen?
Ja, also es gibt ja ganz viele Bereiche, wo man Verbesserungen brauchen. Aktuell ist ja alles sehr batteriebetrieben. Batterie hat die Herausforderung von der Einsatzmöglichkeit, weil man nicht gewisse Zeiten überbrücken kann und dann sehr viel wieder starten, landen muss, Batterie wechseln muss. Das heißt, da hat man sicherlich in der Hardware ein entsprechendes Thema. Wasserstoff wird aktuell sehr viel untersucht. Wasserstoff hat natürlich auch wieder seine Herausforderungen. Dann das große Thema der Regulatoren. Wichtig ist natürlich, wir wollen einen sicheren Betrieb, es darf keiner zu Schaden kommen. Dennoch ist natürlich es eine Herausforderung, wenn man fliegen will, testen will oder die Drohne zum Einsatz bringen will und man durch regulatorische Rahmenbedingungen sehr, sehr eingeschränkt ist. Und da sind andere Länder möglicherweise ein bisschen weiter oder andere Kontinente möglicherweise ein bisschen weiter. Aber da gilt sicherlich einiges an Anstrengungen da reinzustecken, dass der Nutzen, den die Drohne bringen kann und jetzt schon bringt, noch viel vielfältiger kommt.
Das heißt, eigentlich müsste, weil Sie die Regulatorin angesprochen haben, da müsste von Behördenseite noch ein bisschen sozusagen sich was tun, oder?
Tut sie auch. Also ich weiß, ich bin ja auch in den EU-Regulierungen ein bisschen aktiv und es gibt ja eigene Vereinigung aller Testcenter in Europa, wo wir involviert sind. Da tut sie auch sehr viel. Es wäre manchmal ein bisschen wünschenswert, wenn sie die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen könnte. Aber klarerweise, wenn man sich das bedenkt, man hat aktuell natürlich die Herausforderung, die Luftfahrt und wo kommt die Drohnen und natürlich dann die verbesserten Drohnen, die dann auch autonom oder automatisiert fliegen wollen. Da bedarf es einiger Abstimmungen im ganz gesamten EU-Kontext und logischerweise dauert das, aber es wäre wünschenswert, wenn man da ein bisschen einen Zahn zulegen könnte.
Das ist vielleicht ein gutes Stichwort, um schon langsam zum Schluss zu kommen und noch ein bisschen in die Zukunft zu schauen. Wie stellen Sie sich denn den Drohneneinsatz der Zukunft vor, sozusagen? Welche Erwartungen sind auch realistisch für die kommenden 5, 10, 20 Jahre? Was ist vielleicht dann eher ja, zu viel und schon Richtung Science Fiction auch?
Ja, Science Fiction. Also, ich glaube, manche Dinge kann man sich vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen, aber das wäre jetzt zu weit ausgeholt. Was sicherlich kommen wird, und das sieht man in China zum Beispiel schon, die Logistik, also Drohnen im Logistikbereich, auf Baustellen, auf anderen sag ich mal, Umgebungen, wird das sicherlich kommen, ist ein großer Nutzen, weil es sehr einfach zu handhaben ist und ich größere Mengen also einfach transportieren kann, vor allem in den Berg. Sieht man ja jetzt schon, jetzt zum Beispiel Hüttenversorgungen oder auch jetzt in Bergrettungen oder militärischen Bereich, dass ich Güter nach oben transportiere und dann natürlich mir einiges erspare. Also da ist der Nutzen definitiv auf der Hand und ich vermute, es wird auch recht bald kommen. Man weiß, Lufttaxis ist immer so ein Thema, wird sicherlich auch kommen, aber jetzt eher in einer weiteren Zukunft. Und so Drohnenschwärme ist definitiv auch etwas, wo man den Vorteil sieht, jetzt einfach von der Zeitverkürzung. Wir haben eine Studie gemacht, wo wir zeigen haben können, wenn ich jetzt eine verunfallte Person mit einem Drohnenteam suche und das jetzt über pilotierte Maßnahmen geht, brauche ich trotzdem noch länger, als wenn ich 4, 5, 6 Drohnen automatisiert wegschicke und mir den ganzen Berghang absuchen kann. Also das heißt, der Nutzen liegt auf der Hand. Regulatorisch und sicherheitstechnisch muss das natürlich eine entsprechende Entwicklung haben, dass das auch fehler- und sicher funktionieren kann.
Und sicher auch die Zusammenarbeit eben zwischen Wissenschaft und Praxis, wir haben es eh schon angesprochen, ist da sicher auch ein wichtiges Thema. Wie könnte man die als letzte Frage noch denn noch weiter verbessern aus Ihrer Sicht? Was wäre da vielleicht noch ganz nützlich?
Ja, also eigentlich genau solche Veranstaltungen wie heute, ja, wenn die einzelnen Player aus der Forschung, aus den Einsatzorganisationen, aus der Industrie zusammenkommen, weil ne, wenn die Menschen zusammenkommen und kommunizieren, dann entstehen einerseits neue Ideen und andererseits, wenn man das Gesicht vor Augen hat, dann tut man sich in der Kommunikation wesentlich leichter. Das heißt, das ist eine absolute gute Möglichkeit. Und ansonsten, ja, Fördermittel vielleicht in dem Bereich stärker auszubringen, wäre natürlich auch eine maßgebliche Möglichkeit, um da noch stärker die Innovation voranbringen zu können.
Innovationen voranbringen, daran hat auch Andreas Oblasser großes Interesse. Er ist Bezirksfeuerwehrkommandant von Kufstein und Leiter der Arbeitsgruppe Drohnen im österreichischen Bundesfeuerwehrverband, weiß also über den Drohneneinsatz bei der Feuerwehr bestens Bescheid. Einer der ersten Feuerwehrdrohneneinsätze in Kufstein war eine Suchaktion nach einem jungen Burschen. Seither hat sich einiges getan.
Wir haben 2017 angefangen im Bezirksfeuerwehrverband Kufstein mit dem Drohnenthema. 2018 ist dann ein Prototyp angeschafft worden, denn es hat von der Stange, so wie es es heute gibt, nichts gegeben. Und wenn ich nur für die Technikaffinen unter die Zuhörer kann man es vielleicht so sagen. Es war damals ein Prototyp mit allein 6 Stück Propeller mit 80 cm Durchmesser und eine hundsgewöhnliche Kamera drauf, eine Canon Alpha 6500. Also allein, wenn man heute die Kameras anschaut, auf die kleinen Drohnen, was da für ein Unterschied ist an der Qualität, an der Auflösung und so weiter. Ich glaube, das allein zeigt schon, wo wir heute stehen. Von den ganzen technischen Zusätze wie das autonome Fliegen oder das Befliegen, die ganzen Höhen und so weiter, brauche ich jetzt da, glaube ich, gar nicht unbedingt näher eingehen.
Aber es hat sich jedenfalls sehr, sehr viel getan. Kommen wir vielleicht zu den Aufgaben, für die Drohnen mittlerweile eingesetzt werden. Wir haben vorher schon gesprochen von Suchaktionen zum Beispiel. Was sind noch typische Situationen, wo man sagt, jetzt wäre eine Drohne gut und die kann uns einen entscheidenden Vorteil vielleicht bringen?
Ja, natürlich unser ureigenstes Aufgabengebiet sind natürlich auch Brände und so weiter, Extremwetterereignisse, die Ursachen dann zur Behebung oder auch zur Lagefeststellung. Und da einige Beispiele, wenn man großflächige Überschwemmungen hat. Wo geht das Wasser hin? Wo kann man noch was retten? Wo muss man ansetzen? Dann zum Beispiel die ganzen Extremereignisse wie Muren, Windwürfe und so, was einfach sehr gefährlich auch natürlich für unsere Mitglieder ist, dass sie da reingehen. Da kann ich eine Drohne natürlich sehr, sehr gut zur Lageerkundung verwenden und nicht zuletzt natürlich auch die ganzen Brände und so weiter. Glutnestersuche. Ich erinnere jetzt an die letzte Zeit, die ganzen Waldbrände. Da sind natürlich die Drohnentechnologie ein Meilenstein, was da weitergegangen ist. Und da möchte ich jetzt auch gleich nur was dazu sagen. Oft wird das auch gesehen, speziell jetzt in Waldbränden, dass das eine Konkurrenz zum Hubschrauber ist. Nein. Das ist überhaupt keine Konkurrenz zu einer bemannten Luftfahrt, sondern eine sehr, sehr gute Ergänzung. Und diese beiden Fluggeräte, ob bemannt oder unbemannt, zielen beides darauf ab, die Gefahr zu bekämpfen, einzudämmen. Aber das große Gerät, sprich der Hubschrauber, kann dann eben speziell auf seine Hauptaufgaben, den Transport eingesetzt werden und muss dann nicht immer umgebaut werden auf die Kameras oder dass man jemanden rumfliegt, der seine Lageerkundung macht. Das können die Drohnen inzwischen wesentlich besser.
Wir haben auch schon jetzt ein paar Mal davon gesprochen, dass es dann ganz interessant und mitunter auch schwierig ist, Hubschrauber und Drohnen gleichzeitig fliegen zu lassen. Das ist immer die große Challenge. Wie schaut es da aus bei der Feuerwehr? Gibt es da irgendwelche Ansätze, wo man sagt, ja, mit dem Thema können wir vielleicht doch irgendwann irgendwie umgehen auch?
Da ist natürlich noch ein Weg vor uns, auch in rechtlicher Hinsicht. Denn eins ist auch klar, die bemannte Luftfahrt hat immer Vorrang.
Ja, genau.
Und da sitzen auch Leute drin, wenn da was passiert. Immer braucht es ja nur schauen, man sieht es ja oft genug in den Medien mit den ganzen Vogelschlägen oder sonst was. Da darf nie eine Drohne irgendwo in die Nähe kommen. Aber da braucht es eben dann auch eine sehr, sehr gute Abstimmung zwischen diesen beiden, wer wann wo fliegt.
Genau. Ja, eine weitere praktische Frage in diesem Zusammenhang ist auch immer wieder, wie weit verbreitet sind überhaupt Drohnen? Wie viele, in dem Fall jetzt Feuerwehren, haben zum Beispiel Drohnen? Wie schaut es aus mit dem Ankauf? Wie gehen auch mit den Kosten um? Natürlich, das muss alles gewartet werden, das braucht eine Ausbildung. Vielleicht gibt es Modelle für eine geteilte Drohnennutzung auch. Wie ist es im finanziellen Kontext sozusagen, diese Sache?
Ja, gehen wir es vielleicht der Reihe nach durch. Es ist natürlich, eine Drohne ist schnell angeschafft. Eine Drohne ist ein Konsumerprodukt. Das ist ja auch unser großes Problem, dass die Drohne immer als Spielzeug gesehen wird, weil man es natürlich überall, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, in einem Geschäft kaufen kann, liegt dann unter dem Christbaum und wird dann sofort verwendet. Ohne, dass die Bediener irgendeinen rechtlichen Hintergrund wissen oder sonst was. Bei den Feuerwehren ist Gott sei Dank so, dass dieses Bewusstsein schon inzwischen ein bisschen anders ist, dass es nicht mehr als Spielzeug gesehen wird, sondern als Einsatzgerät. Und Einsatzgeräte haben natürlich bestimmte Voraussetzungen im Ankauf, in der Ausbildung und so weiter. Und Es sind jetzt da inzwischen die meisten Bundesländer so weit, dass sie sagen, sie forcieren ein Stützpunktsystem, weil es eben ein Sondergerät ist, das nicht von jedem bedient werden soll, nur von ausgebildeten Leuten und natürlich auch ein großer Kostenfaktor ist. Denn kauft ist sie schnell, aber das Drumherum, da müssen natürlich auch viele Sachen beachtet werden. Da geht es dann los von den Versicherungen, von der Wartung, von der Ausbildung der ganzen Kameradinnen und Kameraden, die diese Geräte dann bedienen. Dann natürlich auch der Austausch, ob das Akkus sind, die ganze Gerätewartung, mit was transportiere sie. Wie gesagt, kauft ist sie schnell, aber dann das Drumherum beachten dann einige nicht. Mhm. Und wenn ich auf deine Frage noch einmal zurückkommen darf, wir haben in fast jedem Bundesland jetzt ein Stützpunktsystem. Wir haben derzeit zwischen 80 und 100 offizielle Geräte, also offizielle meine ich jetzt so, entweder von Landesverbänden oder Bezirksverbänden geregelte Betreibermodelle. Natürlich gibt es auch einige Feuerwehren, die sich selber damit beschäftigen und auch selber kaufen. Und da ist einem auch wichtig, dass sie sich zumindest dann auch an die gesetzlichen Vorschriften halten und auch unsere Ausbildungsrichtlinien und die Betreiberrichtlinien natürlich einhalten.
Mhm. Auch schon das Stichwort für die nächste Frage, nämlich das Thema Ausbildung. Wie schaut es da bei der Feuerwehr aus? Das haben wir auch schon öfter jetzt gehört. Es tut sich wahnsinnig viel von der Technologie her. Da muss man immer am Ball bleiben, sich da dementsprechend auch anpassen. Wie ist das bei der Feuerwehr geregelt mit der Ausbildung, wenn man immer an Drohnen fliegen möchte?
Es geht einmal schon los. Jedes Bundesland hat eine Richtlinie oder Dienstanweisung für den Drohnenbetrieb erstellt. Wir haben seitens des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes eine Musterrichtlinie den Ländern zur Verfügung gestellt. Und diese haben die Länder dann angepasst auf ihre speziellen Anforderungen. Und darin ist auch unter anderem enthalten, dass die Piloten oder besser gesagt die Drohne natürlich betreiben oder verwenden, zuerst den A1, A3, den A2, also die staatliche Ausbildung, machen müssen. Dann haben wir noch angehängt eine BOS-spezielle Ausbildung, den BOS-1 und BOS-2-Kurs. Und der hat natürlich eine Besonderheit, dass wir auch einsatzübergreifend diese Ausbildung machen. Also da haben auch nicht nur wir Feuerwehrleute, Berufsfeuerwehrleute, Freiwillige, Betriebsfeuerwehren, sondern auch das Rote Kreuz, Samariterbund, Wasserrettung, Bergrettung. Wir machen diese Ausbildung gemeinsam. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf, dass dieser übergreifende Ausbildungsstandard entstanden ist. Und wir können inzwischen auf über 1300 Mitglieder aus den verschiedenen Organisationen bereits sagen, diese haben wir durch unsere Kurse ausgebildet.
Genau. Ja, also es gibt da auch einiges an Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen. Das ist vielleicht auch ein guter Punkt noch, wenn es ums Thema Herausforderungen geht. Man hört natürlich immer wieder, was alles möglich ist durch Drohnen, aber es gibt eben natürlich auch vielleicht noch so manche Schwierigkeiten beim Einsatz. Gibt es da Beispiele aus der Praxis, wo man sagt, na, da ist vielleicht noch was zu tun, wie könnte man das lösen, wenn es zum Beispiel eben wiederum um die Zusammenarbeit mit anderen Einsatzorganisationen geht.
Ja, da ist sicher die größte Herausforderung, dass wir natürlich das abstimmen müssen, wenn wir mehrere Drohnen in den Einsatz bringen. So wie es auch auf der Straße ist. Wenn die verschiedenen Einsatzorganisationen die Drohne abhebt, hat sie dann nicht mehr das rote, das weiße Jackerl oder das grüne Jackerl um, sondern es ist ein Fluggerät und in der Luft sind sie alle gleich und diese müssen wir dann koordinieren in einer gemeinsamen Einsatzleitung.
Genau. Stichwort Zusammenarbeit, das führt mich jetzt noch zur Wissenschaft, die ja natürlich auch in diesem Bereich ganz wesentlich ist, die Forschung. Wie schaut da die Zusammenarbeit aus zwischen Feuerwehr und Wissenschaft? Wie kann man auch sicherstellen, dass nicht an der Praxis vorbei entwickelt wird, dass wirklich auch Dinge entwickelt werden, die dann wirklich ganz konkret zu gebrauchen sind und auch leicht zu bedienen sind vor allem.
Da sage ich jetzt ganz klar, ausbaufähig ist das. Das ist sehr ausbaufähig noch. Denn da ist auch gut, dass es diese Fachtagung gibt. Denn diese Fachtagung zielt ja genau auf das ab, dass es die Vernetzung gibt zwischen dem, der was entwickelt, und zwischen dem, der was es dann auch anwenden muss. Mhm. Und oft ist es halt so gewesen, dass die Wissenschaft an der Praxis vorbei entwickelt hat. Jetzt ist dann noch zu lösen, wie kann man dann das von der Wissenschaft in die Praxis überleiten, dass es natürlich auch die Wirtschaft annimmt, das dann auch weiter zu vermarkten oder auf den Markt zu bringen. Wir haben sehr gute Projekte bereits seit Jahren. Wir sind in Tirol sehr gut vernetzt mit den Fachhochschulen, speziell mit der Fachhochschule Kufstein. Da gibt es eine jahrelange Kooperation schon. Und da kommen immer wieder Projekte, was wir miteinander entwickeln. Wie gesagt, leider fehlt es dann ein bisschen an der Umsetzung von der Wissenschaft. Wir haben es gestern im Vortrag ganz kurz gehört, einmal dann das Tal des Todes durchschreiten, bis hin dann, dass es jemand aufnimmt und an auf den Markt bringen.
Das wäre jetzt auch mein Stichwort gewesen, das berühmte Tal des Todes. Ja, also da gibt es tatsächlich scheinbar noch Luft nach oben. Letzte Frage schon, eben auch wieder in Richtung Zukunft schon. Was wünschen Sie sich noch im Bereich Drohnen? Was wäre schön, wenn noch möglich würde für die Feuerwehr ganz konkret? Wo könnten Drohnen vielleicht noch in Zukunft unterstützen, wo das jetzt noch nicht möglich ist?
Die Entwicklung nach oben hin ist noch lange nicht fertig bei den Drohnen und ich glaube, dass in die Richtung, und ich denke sogar fast sicher, so wie es jetzt schon man die Entwicklung auch sieht, dass es in den Richtung Transport geht und da kommt noch einiges auf uns zu oder auch wo es das autonome Fliegen mit KI, mit der automatischen Personensuche, mit den ganzen automatischen Vermessungen und so weiter. Da kommt noch einiges auf uns zu und erleichtert uns natürlich auch die Arbeit. Denn man muss einmal eins sagen, in Österreich ist das Feuerwehrwesen so aufgebaut, dass sicher über 90% der Mitglieder, Kameradinnen und Kameraden, alle ehrenamtlich da dabei sind. Und jedes Hilfsmittel, was uns in einen Einsatz entweder den Einsatz verkürzt oder erleichtert, ist natürlich, oder auch sicherer macht, ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig. Wir kommen früher zu unseren Arbeitsstellen zurück, zu unseren Familien, gesund, und das ist einmal ganz wichtig. Und wenn ich mir was wünschen darf, vielleicht als Abschluss noch, natürlich die ganze Bürokratie, da muss einiges noch wachsen. Die Drohnen sind neu. Aber es heißt dann nicht dazu, dass wir dafür sehr, sehr viele Gebühren zahlen müssen, viele Verfahren durchlaufen müssen, bis wir in den Einsatz kommen, bevor wir überhaupt abheben. Und da ist die Politik und sind die Behörden nur sehr gefordert, das zu vereinfachen. Denn eins ist auch sicher, mit den Drohnen, so wie wir sie bedienen, betreiben, wir machen das nicht als Jux und Dollerei, sondern wir machen entweder, es hat eine Reporterin jetzt einmal ganz gut umschrieben, wir sind keine Ruhestörer, sondern wir sind Lebensretter oder auch wir unterstützen, eben um Gefahrenabwehr zu betreiben.
Drohnen einsetzen, um Leben zu retten, das ist seit einigen Jahren auch beim österreichischen Roten Kreuz gelebte Praxis, erzählt Franz Jelinek, Bundesdrohnenkoordinator beim ÖRK. Ähnlich wie bei der Feuerwehr werden Drohnen beim Roten Kreuz unter anderem für die Personensuche und für die Lageerkundung eingesetzt. Begonnen hat alles im Jahr 2018.
Da haben wir begonnen mit praktischen Tests. Wie haben sich die Geräte entwickelt? Damals hatten wir eine Drohne mit ca. 2 Meter Spannweite, 21 Kilo Gewicht, einer großen Flierkamera drauf. Und um dieses Gerät einsatztauglich zu machen, beziehungsweise überhaupt in den Einsatz zu bringen, hatten wir am Einsatzort anfänglich 35 Minuten Rüstzeit, die wir mit Training auf 25 Minuten reduzieren konnten. Allerdings hat sich rasch gezeigt, dass das nicht praxistauglich ist, Und wenn wir also auf heute hingehen, haben wir eine Drohne, die hat knapp 4 Kilo und in etwa die 10-fache Leistungsfähigkeit von der Drohne damals.
Also da hat sich schon natürlich einiges auch weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Schauen wir auf die heutige Lage. Welche Rolle spielen denn Drohnen jetzt im Einsatzalltag? Für welche konkreten Aufgaben werden sie verwendet? Wie weit verbreitet sind sie innerhalb des Roten Kreuz? Wie schaut es aus?
Also mir fällt da mal ein Zitat ein, das ich 2020 gemacht habe. Da habe ich mal gesagt, Drohnen sind gekommen, um zu bleiben. Und im Prinzip hat sich das bewahrheitet, obwohl ich damals etwas belächelt wurde für diese Bemerkung. Und innerhalb vom Roten Kreuz haben wir natürlich nicht nur die Personensuche, sondern auch die Lageerkundung. Wir haben hier die Drohnen eingesetzt bei Veranstaltungen zum Beispiel. Die oberösterreichischen Kollegen, die hier auch ausstellen, haben das sehr gut gezeigt beim Woodstock der Blasmusik. Hier werden aus der Luft nicht nur Personenströme analysiert, sondern auch die Einsatzkräfte gelenkt, wie sie am besten, wenn es einen Notfall am Gelände geht, durch die Menschenmassen durchkommen. Da haben wir massive Zeitgewinne gehabt. Von der Entwicklung her haben wir zum Beispiel bei der Bundesübung in Burgenland vor 3 Jahren getestet, ob man auch eine Drohne über 5G steuern kann. Das ist uns ganz gut gelungen. In den Drohnen, die heuer auf den Markt gekommen sind, ist dieses System mittlerweile als Backup bereits serienreif. Heuer in Kärnten haben wir die Drohnen zur Unterstützung des Einsatzleiters eingesetzt, konnten dem rasch Lagebilder aus der Luft liefern und er hat über die verschiedenen Schadstellen immer einen Live-Überblick gehabt und er hat nachher dann gesagt, das war extrem hilfreich für seine Entscheidungen, die konnte er dadurch viel rascher treffen und auch die Personen wurden viel schneller versorgt, weil wir auch die einzelnen Einsatzstellen, die Schadstellen mit Hilfe der Drohne aus der Luft viel schneller auffinden konnten.
Wie weit verbreitet sind jetzt Drohnen innerhalb vom Roten Kreuz? Also hat fast jede Dienststelle eine eigene? Wahrscheinlich nicht, oder?
Nein, die Drohnen sind als sogenannte Hilfseinheiten, Rotkreuz-Hilfseinheiten, in dem Fall mit der Nummer 14 Drohneneinheit, strukturiert. Und wir setzen die auf Landesebene ein und die sind dann auf die gewissen Bezirke aufgeteilt. Aktuell haben wir in Burgenland, in Oberösterreich, in Salzburg und in der Steiermark aktive Einheiten. Kärnten wurde gerade gegründet und mit Oktober kommt noch Wien dazu.
Wenn man sagt, es sollen zum Beispiel mehrere Einsatzorganisationen mit Drohnen fliegen, wenn es irgendwie Sinn macht, wenn es einen Großschaden zum Beispiel gibt, dass da Drohnen nicht behindern sozusagen, sondern wirklich, dass das gut koordiniert ist. Wie versucht man alle diese Dinge unter einen Hut zu bringen?
Also wir haben da im Rahmen unserer Möglichkeiten auch in Zusammenarbeit mit der Luftfahrtbehörde, mit der Austro-Control, schon sehr viel weiterentwickeln können, trotz der kurzen Zeit, was es Drohnen gibt. Wir stehen zum Beispiel mit den Notarzthubschraubern in Funkverbindung, auch mit den Hubschraubern der Polizei und vom Bundesheer. Der ÖMTC hat eine App entwickelt, wo wir unsere Flugpläne abgeben und die werden live in die Hubschrauber übertragen, sodass die Hubschrauber jederzeit wissen, wo wir uns befinden. Und wenn sie im Anflug sind, ins Einsatzgebiet nehmen sie Kontakt auf und so können wir rechtzeitig die Drohnen landen. Damit ist also das Risiko in der Luft, dass es zu einer Kollision kommt, quasi gegen Null gehend, weil wir da viel mehr Möglichkeiten haben wie ein Privater. Auch die Ausbildung der Drohneneinsatzleiter, die das Ganze koordinieren, tragen hier zur Sicherheit bei. Problematisch möchte ich hier noch erwähnen, ist immer wieder auch private Drohnen, die dann ins Einsatzgebiet eindringen und nicht nur behindern, sondern auch gefährden können. Es gibt einige Berichte, von denen die Rettungshubschrauberpiloten von beinahe Kollisionen in Österreich durchaus schon berichten müssen, was sehr gefährliche Situationen sind.
Natürlich, ja. Gibt es da irgendwelche Ideen, Ansätze, wie man dem vielleicht noch besser Herr werden könnte, diesem Problem sozusagen, dass man eben genau diese Situationen nicht hat?
Naja, wir können in dem Fall zum einen nur an die Vernunft der Menschen appellieren, dass sie in so einem Fall nicht mit der privaten Drohne vielleicht noch schnell Luftaufnahmen vom Einsatz machen möchten, weil das gefährdet letztendlich auch die Personen, die dann gesucht werden. Wir müssen im Notfall die Flüge abbrechen. Mhm. Die rechtliche Grundlage würde es verbieten, aber ich glaube, da braucht es noch sehr viel Information und Appelle.
Mhm, genau. Stichwort Appelle, vielleicht schauen wir zum Abschluss eh schon ein bisschen in die Zukunft auch. Wie könnte denn der Einsatz von Drohnen die Arbeit des Roten Kreuz noch weiter unterstützen, zusätzlich zu dem, was Sie jetzt eh schon erwähnt haben? Was würden Sie sich wünschen für die Zukunft? Eben mehr Bewusstseinsbildung haben wir vielleicht schon gehört, was das Thema Sicherheit betrifft. Was sind noch so Punkte, wo Sie sagen, das wär noch schön, wenn möglich ist oder wenn umgesetzt wird?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Entwicklung in diesem Bereich geht rasend schnell. Ich traue mir fast zu sagen, dass sich die Entwicklungszeit in 3 bis 4 Jahren immer wieder halbiert von der Geschwindigkeit, wo neue Dinge kommen. Heute ist es zum Beispiel kein Problem mehr, Personen am Boden automatisiert zu erkennen, zu zählen, auch Fahrzeuge. Wäre vor 3 Jahren, ist es in den Kinderschuhen gesteckt und wir dachten nicht, dass das so schnell realisiert werden kann. Wenn ich so eine Zukunftsvision anbringen darf, ich stelle mir vor, und da sind die Hersteller durchaus gefragt, das zu realisieren. Heute muss ich eine Drohne selber fliegen und der Faktor Mensch muss die Auswertung machen, ist es ein Treffer? Als Treffer bezeichnen wir eine mögliche abgängige Person, dass wir sie möglicherweise gefunden haben. Und da stelle ich mir vor, dass ich in naher Zukunft mich mit den Dingen primär nicht mehr beschäftigen muss. Ich zeichne auf einem Bildschirm ein Suchgebiet ein und die Software und die künstliche Intelligenz soll entscheiden, ob sie dieses Gebiet mit einer Drohne oder mit mehreren Drohnen absucht. Und die KI soll dann entscheiden, ist es ein möglicher Treffer, den letztendlich der Mensch beurteilen muss, oder sind Spaziergänger oder ist ein Suchhundeführer mit seinem Hund.
Wenn wir vielleicht schon von Zukunftsvisionen sprechen, es gibt in Schweden, im Westen Schwedens, auch eine ganz interessante Initiative. Da werden Defibrillatoren autonom per Drohne zu PatientInnen gebracht, wenn eben ein Notruf nahelegt, dass jemand auf der offenen Straße einen Herzstillstand erlitten hat. Es geht dann relativ schnell, dass diese Drohne eben auf den Weg geschickt wird sozusagen. Ist das auch etwas, was Sie sich in Österreich vorstellen können in nächster Zeit?
Also auch das Rote Kreuz beschäftigt sich hier mit Entwicklung und wir haben uns mit solchen Dingen auch schon beschäftigt in Österreich, haben das auch schon einmal in Übungen ausprobiert und ich muss sagen, ich glaube, dass wir technisch nicht mehr sehr weit entfernt sind. Das, was da in Österreich noch fehlt, ist die gesetzliche Grundlage, dass wir das ermöglichen können. Da gibt es Länder, die sind uns da schon ein bisschen voraus. Ich nenne jetzt als Beispiel die Einführung des U-Space. U-Space ist eine technische Lösung, wo es zum einen Flugkorridore für Drohnen gibt, aber auch zum anderen, wo sich unbemannte und bemannte Luftfahrzeuge gegenseitig erkennen, was bis hin geht, dass also auch automatisiert ausgewichen wird, damit Kollisionen vermieden werden. Da muss Österreich sich noch ein bisschen anstrengen, da haben wir Luft nach oben. Ich denke, dass die Behörden noch nicht abgeschlagen sind, aber sie müssen da durchaus in Österreich noch ein bisschen aufholen.
Vielleicht kann da auch die Forschung etwas mithelfen. Das ist schon die letzte Frage, die ich noch gerne stellen würde. Wie nämlich die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Praxis aus Ihrer Sicht noch mehr gefördert werden könnte vielleicht und wie man auch sicherstellen kann, dass Innovationen, die es ja eben am laufenden Band gibt, dann wirklich auch ja, ankommen sozusagen und auch wirklich so entwickelt werden, wie sie die Einsatzorganisationen brauchen.
Ich komme mal zurück zu einem Pilotversuch, den wir im September 2021 in Lilienfeld gestartet haben. Hier haben wir erstmalig gezeigt, dass es in Österreich auch möglich wäre, Blutkonserven über eine längere Strecke mit einem automatisierten Flug ins Krankenhaus zu bringen. Hat ein sehr gutes und ausgesprochen positives Medienecho ergeben. Wir haben es bis in die amerikanischen Medien geschafft, auf das, was wir sehr stolz waren. Mhm. Dieses System haben wir gemeinsam mit dem FH Joanneum und mit dem Drohnenhersteller EHANG entwickelt und realisiert. Leider ist es beim Pilotversuch geblieben, weil das, was fehlt, ist, dass der nächste Schritt, dass das auch in die Praxis umgesetzt werden kann, ist zum einen wieder die Ermöglichung durchs Luftfahrtrecht und die zweite Seite ist, es muss sich wer finden, der solche durch die Wissenschaft erfolgreich entwickelte Piloten auch marktreif machen. Mhm. Und da fehlt es noch ein wenig.
Mhm. Das heißt, der nächste Schritt, wenn etwas entwickelt wird, da dieser Übergang sozusagen, da gibt es noch Luft nach oben.
Da gibt es auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ich verstehe die Industrie auch, weil die Industrie entwickelt Systeme, wo sie Gewinne macht, weil das ist ja eigentlich ihre Aufgabe. Und Menschenrettung beziehungsweise Blutkonserventransporte sind nicht der gewinnbringende Markt. Mm-hmm. Und da braucht es noch etwas, wo man Finanzierungsmöglichkeiten zum Wohle der Bevölkerung findet.
Nicht nur Einsatzorganisationen, auch Behörden in Österreich haben Drohnen im Einsatz. So etwa das Landeswarn- und Lagezentrum Tirol, kurz LWLZ, die zentrale Anlaufstelle des Landes Tirol, wenn es um die Katastrophenbewältigung geht. Anders als Einsatzorganisationen verwenden Behörden Drohnen unter anderem auch dafür, durch Katastrophen entstandene Schäden zu erfassen, sagt der Leiter des LWLZ, Thomas Geiler.
Der Einsatz von Drohnen im Katastrophenschutz, gerade aus behördlicher Sicht, hat sich wesentlich entwickelt in den vergangenen Jahren. Wir haben aktuell sehr, sehr viele Möglichkeiten, um einfach ganz effiziente Bilder zu erfassen, Lagebilderstellungen durchzuführen, Erhebungen zu machen und auch flächendeckende Befliegungen durchzuführen, gerade von großen Schadengebieten, wo es dann um die Feststellung der Schäden geht, wo es dann um eine allfällige Entwicklung von Flächen geht. Und da hat es für uns einen wesentlichen Mehrwert jedenfalls gebracht, dass wir gerade unser Zentrum für den Drohneneinsatz im Landesdienst eingerichtet haben.
Sie haben schon angesprochen, Lagebilder sind zum Beispiel ein Thema. Wie kann man denn Drohnendaten in schon bestehende Lagebilder vielleicht auch einpflegen sozusagen oder in die Krisenmanagement-Software einbauen?
Ja, wir haben in Tirol zwei federführende Systeme im Katastrophenschutz, die für die behördliche Lageerfassung und auch die Lagebilderstellung zur Verfügung stehen. Das sind WebGIS-Systeme, die wir einerseits auf Bezirksebene im Einsatz haben und andererseits natürlich auf der Gemeindeebene, wo die jeweilige Gemeindeeinsatzleitung Schadenbilder, Lagebilder erstellen kann. Und da binden wir unsere erfassten Informationen in Echtzeit teilweise ein. Wir binden sie dann auch ein, wenn wir beispielsweise flächendeckende Befliegungen machen, um Vergleichsbilder zu haben und um einfach ein Echtzeitbild direkt in die Einsatzleitung zu übertragen.
Echtzeit klingt jetzt gut. Das heißt, ganz allgemein gesprochen haben natürlich Drohnen für ihre Arbeit schon sehr viele Vorteile. Oder vielleicht kann man es zusammenfassen, was die größten Vorteile sind, die durch den Drohneneinsatz möglich sind.
Die größten Vorteile für uns sind, dass wir einerseits seit dem Einsatz von Drohnen eine höhere Bildqualität und eine wesentlich bessere Bildqualität vom Einsatzgeschehen haben. Wenn man zurückblickt, früher wurden Dokumentationen aus dem Hubschrauber mit der Kamera oder mit dem Handy gemacht. Das fällt jetzt weg. Wir machen jetzt eigentlich immer bei größeren Ereignissen eine Ereignisdokumentation dazu und so haben wir eigentlich ein laufendes Bild über die Jahre, wie sich gewisse Ereignisse vielleicht verstärken, vielleicht weiterentwickeln. Wo gibt es Hotspots beispielsweise und das würde ich als wesentlichen Vorteil einmal sehen.
Das heißt, alle diese Aufnahmen werden gespeichert und dann auch verglichen und so kann man dann auch über längere Zeit nicht nur im konkreten Anlassfall Vergleiche anstellen zum Beispiel.
Richtig. Also wir haben auch die Möglichkeit, Vergleichsbilder mit einer speziellen Software, die wir einsetzen, darzustellen. Wir können sozusagen sogenannte Storymaps erstellen über bestimmte Ereignisbereiche, wo wir dann den beteiligten Organisationen, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben in dem Fall, diese Informationen bereitstellen.
Also viele Vorteile, aber gibt es vielleicht auch noch Schwierigkeiten oder sagen wir Herausforderungen im Einsatz von Drohnen, wo Sie sagen, da ist vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben?
Jedenfalls, diese Herausforderungen sehen wir laufend. Einerseits ist die Entwicklung der Technik sehr dynamisch. Das heißt, wir müssen darauf achten, dass unsere eingesetzten Geräte immer am aktuellen Stand der Technik sind. Diese müssen gewartet werden. Und wir haben auch sehr viel Kontakt mit Gemeinden und Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen in Tirol, die Drohnen anschaffen wollen für den Katastrophenschutz und wo diese dann im Gespräch mit uns und wo wir sie dann aufklären, wie intensiv doch eine solche Bedienung ist und auf welche Dinge man beachten muss. Also diese Entwicklung eher rückläufig ist. Das heißt, die Gemeinden nehmen unser Service, das das Land Tirol sozusagen kostenfrei zur Verfügung stellt, an und verzichten darauf, eigene Geräte zu kaufen.
Mhm. Das heißt, da geht es bei den Herausforderungen eher um so, ich sage jetzt mal, administrative Dinge vielleicht auch oder was die Anschaffung vielleicht betrifft?
Ganz genau. Also die romantische Vorstellung, man nimmt den Koffer und fährt hinaus und beginnt zu arbeiten, die gibt es nicht. Also das sehen wir täglich in unserer Arbeit. Die Geräte müssen ständig gewartet werden, es gibt ständig Software-Updates, es muss der Sicherheitscheck durchgeführt werden. Also die Geräte mögen zwar simpel anwendbar sein, aber der Sicherheitsaspekt ist als wesentlicher zu beachten.
Stichwort Sicherheit, das führt mich vielleicht auch zur nächsten Frage, nämlich wie es um die Akzeptanz der Bevölkerung steht, wenn jetzt zum Beispiel nach einem Ereignis eine Drohne über dem Wohngebiet irgendwo fliegt. Ist das ein Thema in der Bevölkerung, dass man sich da irgendwie unsicher fühlt oder sagen Sie, das wird eigentlich ganz gut auch angenommen sozusagen?
Ich würde meinen, dass es sehr gut angenommen wird und auch akzeptiert wird in unserem Fall. Es gibt natürlich immer wieder besorgte Bürgerinnen und Bürger. Wir schauen gerade darauf, dass wir immer im rechtlichen Rahmen auch unsere Flüge durchführen. Das heißt, wir werden sicher nie über Menschenansammlungen fliegen, wir werden auch nicht über dem Wohngebiet unsere Flüge durchführen. Und unser Ansatz als Land Tirol und als Landeswarn- und Lagezentrum der Drohneneinsatzgruppe ist es, dass wir eher im Hintergrund agieren und eher unscheinbar arbeiten und nicht in der ersten Reihe stehen sozusagen und uns damit unseren Drohnen präsentieren, sondern unsere Tätigkeit sollte sinnerfüllend sein und dann halt auch entsprechend die Qualität der Aufnahme liefern.
Wohngebiet war vielleicht vorhin von mir falsch formuliert, aber man sieht dann vielleicht irgendwo fliegen die Drohne und wundert sich, was ist das jetzt? Ne?
Genau. Ganz genau, ja.
Wie wichtig sind denn auch überregionale oder grenzüberschreitende Kooperationen beim Thema Drohnen, wenn jetzt irgendwo im Grenzgebiet was passieren sollte? Wie ist da die Zusammenarbeit auch mit anderen Regionen und anderen Behörden sozusagen?
Ja, österreichweit tauschen wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen der anderen Landeswarnzentralen beispielsweise oder der Dienststellen, die zuständig sind, entsprechend gut aus. Wir sind aber als Drohneneinsatzgruppe im Land Tirol sicher eine der wenigen Landesverwaltungen, die eine so klare Struktur zur Verfügung hat oder zur Verfügung stellt und anbietet. Da ist der Blick der anderen Bundesländer immer sehr auf uns gerichtet. Und wir wie gesagt, der Vorteil ist, wir können da unsere Expertise weitergeben und nehmen auch gern Expertise der anderen Länder an und tauschen uns da gut aus. Im länderübergreifenden Kontext, also gerade mit Südtirol, Italien, Trentino, Belluno und also sozusagen in dem Bereich haben wir aufgrund einer sehr guten Zusammenarbeit in der Euregio einen sehr intensiven Austausch und versuchen da auch laufend mit den Kolleginnen im Kontakt zu sein, um einfach da die Erfahrungswerte auszutauschen und das funktioniert und auch da können wir wieder lernen und umgekehrt die Kolleginnen aus den Nachbarländern auch von uns.
Gibt es da vielleicht manchmal auch Übungen zum Beispiel, wo man sich mit dem Thema Drohnen befasst?
Richtig, es gibt es. Wir werden heuer bzw. dann im kommenden Jahr erstmals bei einem Interreg-Projekt mitarbeiten, wo es um gerade diesen grenzüberschreitenden Austausch in der Sicherheitsforschung geht, wo es darum geht, welche technischen Möglichkeiten gibt es, um eben die Drohnen auch grenzüberschreitend einzusetzen. Und da sind wir schon sehr gespannt, wie die Ergebnisse sein werden.
Führt mich schon zur letzten Frage, nämlich eben zum Thema Austausch, jetzt speziell mit der Wissenschaft. Was würden Sie sich noch wünschen im Kontext der Zusammenarbeit mit der Wissenschaft? Mehr Austausch vielleicht noch? Oder?
Auf jeden Fall mehr Austausch. Und es hat sich jetzt gezeigt, dass der Austausch mit der Wissenschaft sehr, sehr wichtig ist, weil einfach diese Forschung, die können wir jetzt als Landesverwaltung in dem Sinne nicht betreiben. Wir sind die Nutzerinnen und Nutzer entsprechend und wir haben unsere Expertise beim Drohnenflug zwischenzeitlich und wir versuchen natürlich, gewisse Abläufe dann auch selber in unsere Systeme zu implementieren, aber gerade was die Forschung dann liefern kann und uns unterstützen kann, auf das setze ich da sehr viel und hoffe, dass der Austausch da noch intensiver und früchtetragender wird.
Vielleicht auch noch zum Thema Zukunft. Was wünschen Sie sich, wenn es jetzt ums Thema Drohnen geht? Wie könnte das in den kommenden Jahren ausschauen, der Einsatz von Drohnen? Oder was wird da möglich sein, was jetzt noch nicht möglich ist?
Gerade was Auswertemöglichkeiten und gerade der Einsatz dann auch von hochtechnischen Möglichkeiten, KI beispielsweise, die dann wahrscheinlich in den kommenden Jahren ohnehin schon in jedem System integriert ist, wird sicher eine spannende Unterstützungsmöglichkeit sein und natürlich auch ein wesentlicher Sicherheitsaspekt. Der Konnex mit der bemannten Luftfahrt, der immer wieder als wesentliches Kriterium gesehen wird und absolut zu beachten ist. Da glaube ich, braucht es schon auch das Verständnis von Drohnenpilotinnen und Piloten, dass im Anlassfall die bemannte Luftfahrt immer vorgeht. Und dieses Bewusstsein muss man, glaube ich, auch noch einmal intensiv schärfen.
Mit der Sicherheit beim Drohneneinsatz befasst sich auch das Kuratorium für Verkehrssicherheit, kurz KFV. Egal ob Privatpersonen oder Einsatzorganisationen, die Sicherheit liegt vor allem in der Hand der Betreiber, sprich der Pilotinnen und Piloten, sagt Stefan Georgiev, Projektmanager für Drohnensicherheit beim KFV und selbst Drohnenpilot.
Das heißt, die Sicherheit beginnt schon bei der guten Planung. Also Bewusstsein schaffen bei den privaten Personen, bei den Einsatzorganisationen haben wir schon gewisse Standards erreicht. Aber es bedarf immer, jeden Einsatz bedarf eine gute Planung. Das bedeutet, ich muss mir immer überlegen, was brauche ich dann, was für ein Einsatz ist es? Welche gesetzliche Voraussetzungen gibt es für diesen Einsatz? Dann welche Technik ich brauche, welche Voraussetzungen die Technik an den Piloten hat. Und so weiter und so fort. Also das sind die Grundvoraussetzungen für einen guten Einsatz, für die gute Planung. Dann beim Einsatz natürlich alles einhalten. Das soll man unbedingt auch berücksichtigen.
Können Sie vielleicht kurz umreißen, diese Regelungen, die es gibt, die man unbedingt einhalten muss und wie sich das vielleicht auch darstellt im Vergleich zu anderen Ländern, wie gut oder nicht gut das geregelt ist in Österreich?
Österreich, also wie alle EU-Länder, folgen die EU-Drohnenverordnung. Das heißt, in der gesamten EU gilt eine einheitliche Verordnung für Drohneneinsätze. Jedes Land kann zusätzlich dazu weitere gesetzliche Vorgaben vorschreiben, die in der Regel aber nicht so groß sind. Die Drohnenverordnung ist an und für sich schon umfangreich. Und da geht es um viele Themen wie für einfache Einsätze, welche Voraussetzungen es gibt, wie zum Beispiel, wie hoch darf ich fliegen, wie nah an Menschen darf ich fliegen, muss ich mich registrieren, ab wann brauche ich einen Führerschein. Es gibt zwei Arten von Führerscheinen, einen sozusagen kleinen und einen großen. Ab wann brauche ich den kleinen, ab wann brauche ich den großen? Das ist jetzt sehr umfangreich. Die Austro-Kontrolle hat eine super Webseite, wo das alles sehr gut beschrieben ist, wo man sich genau zu den Voraussetzungen informieren soll. Das gilt für alle EU-Länder. Das heißt, die Standards sind einheitlich.
Sie haben vorhin gesagt, es bräuchte vielleicht noch mehr Bewusstsein, Sicherheitsbewusstsein, gerade im Bereich der Privatpersonen. Wie könnte man denn dieses Bewusstsein noch weiter steigern? Was braucht es da konkret noch an Arbeit sozusagen?
Es gibt sehr viele Privatpersonen, die Drohnen nutzen, die sich wenig mit den gesetzlichen Voraussetzungen auskennen. Und es gibt leider solche, die die Voraussetzungen kennen und trotzdem sozusagen sich nicht damit beschäftigen.
Ja.
Ich würde jetzt das Wort illegal nicht gerne benutzen, aber im Grunde sind das auch illegale Einsätze, wo man diese Voraussetzungen nicht berücksichtigt.
Also wo man sich zum Beispiel dann nicht anmeldet und trotzdem fliegt, oder?
Genau, wenn man sich zum Beispiel nicht als Betreiber registriert, wenn man eine Kameradrohne verwendet, wenn man über Menschen fliegt, vor allem über Menschenmassen, auch bei Veranstaltungen, ist das strengstes verboten. Wenn man in der Nähe von Heliports fliegt, das ist auch verboten. Und da gibt es auch andere Flugbeschränkungszonen, Kontrollzonen, da muss man einiges berücksichtigen. Und es gibt viele, die diese Voraussetzungen entweder nicht kennen oder einfach ignorieren. Und Bewusstseinsbildung muss man wirklich steigern mit allen Methoden, sowohl klassisch als auch moderne Methoden oder auch Social Media, vor allem im Social Media Bereich, weil die Interessenten, die sich mit Drohnen beschäftigen, sind alle auf Social Media irgendwie aktiv.
Genau. Wir haben vorhin schon gesprochen, dass das Sicherheitsbewusstsein bei den Einsatzorganisationen eigentlich schon ganz gut ist. Wie könnte denn ein einheitlicher Sicherheitsstandard für Einsatzorganisationen in Österreich aussehen? Weil da gibt es ja doch dann unterschiedliche Zugänge auch.
Die Standards bei der Einsatzorganisationen sind schon sehr hoch. Sie beschäftigen sich mit dem Thema, seitdem es die neue EU-Drohnenverordnung gibt. Und haben schon seit Jahren eine standardmäßige Ausstattung mit Drohnen. Das heißt, die Erfahrung ist auch da, die praktische Erfahrung. Haben eine eigene Ausbildung dafür, die weit über das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, geht, mit zusätzlichen Modulen, die speziell für Einsatzkräfte gelten. In der Feuerwehr zum Beispiel muss man das so integrieren, dass es zum Gesamtsystem passt, wenn es einen Drohneneinsatz gibt und nicht, dass man einfach unkoordiniert mit den Drohnen fliegt. Und das haben sie schon sehr gut im Griff. Die Technik ist natürlich, hat sich auch rasant verbessert in den letzten Jahren. Also die Sicherheitsstandards seitens Technik sind auch gestiegen. Die Gesetzeslage, die ist auch schon ein bisschen ausgereift. Vor 4 Jahren, wie das in Kraft getreten ist, war das alles neu. Inzwischen ist die Gesetzeslage auch besser geworden, wurde integriert in allen Organisationen. Und die einzelnen Organisationen sind in Gesprächen mit der Ausdruckkontrolle, dauernd in Gesprächen, wo es um bestimmte Speziellfälle geht. Mhm. Also sie haben zum Beispiel eine eigene SORA, das ist die Risikoanalyse, die man einreichen muss für eine Genehmigung, haben eine spezielle entwickelt für Einsatzorganisationen, weil es natürlich schwierig ist, für jeden Einsatz eine Genehmigung einzuholen. Das ist unmöglich sogar.
Mhm, genau. Sie haben auch Ihren Weg gefunden, was nämlich das Thema Drohnen-Crash-Tests betrifft. Das ist ganz spannend, auch hier bei der Fachtagung in Wales live zu sehen. Wie funktionieren denn diese Crash-Tests? Was ist da die Idee dahinter? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man jetzt so wie im Podcast kein Bild vor Augen hat?
Die Crash-Tests waren ein spannendes Projekt, das wir bereits vor 3 oder 4 Jahren durchgeführt haben, vollständig durchgeführt und durch die Jahre nochmal wiederholt haben. Da geht es weniger um die Robustheit von Drohnen zu überprüfen, sondern wir wollten mal veranschaulichen, welche Personenschäden Drohnen anrichten können, wenn man sie nicht richtig bedient. Damit wollen wir nicht sagen, bitte nicht fliegen, weil das gefährlich ist. Nein, wir wollen genau umgekehrt. Wir wollen sagen, fliegt's, aber bitte vorsichtig. Und wie schaut das aus? Wir haben spezielle Dummies entwickelt, die aus Ballistikgel und Ballistikseife hergestellt worden sind. Die Dummies schauen so aus wie ein Torso, eine Hand mit Knochen, ein Kopf mit Schädel, Kunststoffschädel. Und in unterschiedlichen Größen, unterschiedliche Simulanzmedien nennt man das ist Ballistikgel oder Ballistikseife. Das ist im Prinzip ein Stoff, den man für Waffentests verwendet oder auch für Sicherheitsforschung. Und das simuliert Muskelfleisch. Unterschied zwischen Gel und Seife, sie sind beide sehr ähnlich, zeigen aber verschiedene Sachen auf. Zum Beispiel mit Gel können wir ganz gut die Beschleunigungskräfte und Aufprallkräfte bemessen. Mit der Seife können wir ganz gut sehen, wo es Schnittwunden an einem Körper geben könnte nach dem Aufprall. Schnittwunden im Sinne von Propellerschäden oder auch scharfe Kanten von der Drohne. Und im Laufe der Tests haben wir auch unterschiedliche Drohnen getestet, also von den ganz kleinen, die man so als Spielzeugdrohnen bezeichnen würde, bis zu ganz großen 2 Kilo schweren Drohnen. Die Tests sind ziemlich einfach abgelaufen. Drohne fliegt in gerader Linie auf die Puppe hinauf und dann messen wir mit unseren Sensoren, welche Aufprallkräfte es gibt und berücksichtigen alle sonstigen Verletzungen, die erscheinen können.
Und was waren dann in weiterer Folge die Erkenntnisse, die Sie aus diesen Tests gewonnen haben? Also gibt es da große Unterschiede, was dann die möglichen Verletzungen betrifft, je nach Gewicht zum Beispiel von der Drohne? Oder was waren da die Ergebnisse?
Ich glaube, es ist ganz klar, dass eine 2 Kilo schwere Drohne große Schäden durch den Aufprall anrichten kann. Aber was spannend und sehr interessant war, dass sogar die kleinsten Drohnen gewisse Schäden anrichten können anhand der Propeller. Propellerschäden sind die meisten Verletzungen, die vorkommen, auch mit Drohnen, die unter 100 Gramm sind, vor allem im Gesichtsbereich, also Augenbereich, Nase und so weiter sind sehr empfindlich. Und da muss man wirklich auch mit den Kleinsten aufpassen. Das ist oft der Gedanke, kleine Drohnen sind für Kinder, aber genau dann muss man noch mehr aufpassen.
Genau. Die Drohnen-Crash-Tests sind ein Teil der Arbeit des KFV im Bereich der Drohnen. Es gibt aber noch einige andere Projekte, sage ich jetzt einmal, die das KFV leistet, zum Beispiel auch im Forschungsbereich. Ich glaube, da gibt es ein Projekt rund ums Thema Waldbrandbekämpfung auch, oder?
Genau, das KFV beschäftigt sich mit dem Thema Drohnen seit knapp 10 Jahren. Und wir haben ganz unterschiedliche Projekte gehabt, wo es einmal um die Rechtslage geht, einmal um die Sicherheit im Betrieb, einmal aber auch um die Einsätze, wo kann man Drohnen für die Forschung einsetzen, quasi Drohnen zu verwenden, um bestimmte Daten zu sammeln, die man sonst schwer oder nicht kann. Im Projekt Waldbranddrohnen geht es um die Entwicklung eines Systems für Frühwarnung, Früherkennung von Waldbränden. Das System ist zweistufig. Erstens haben wir Multispektraldrohnen eingesetzt, um das Waldbrandrisiko zu beurteilen. Das heißt, in gefährdeten Gebieten kann man anhand dieser Multispektralanalysen die zum Beispiel Pflanzengesundheit oder Wasserstress, Trockenheit ganz gut berechnen und somit das Risiko dann abschätzen, wie groß das Risiko ist, dass sich ein Waldbrand schnell ausbreitet. Die zweite Stufe ist dann, was tun wir, wenn es einmal brennt? Meistens ist es so, dass die Brände erst erkannt werden, wenn sie sich ausgebreitet haben, durch Rauchentwicklung zum Beispiel. Was wir machen wollten, ist ein System entwickeln, das diese Brände schon viel früher erkennt. Dort setzen wir Drohnen mit Wärmebildkameras ein, die über eine spezielle Anwendung die Daten auswertet, automatisiert die Hitzequellen erkennt und dann alarmiert.
Man kann die Drohnen also auch im Bereich Prävention einsetzen. Das ist ja tatsächlich sehr spannend und nicht nur dann, wenn schon was passiert ist sozusagen. Vielleicht zum Schluss noch die Frage, wenn wir ein bisschen in die Zukunft auch schauen, was braucht es denn aus Ihrer Sicht noch, um den Drohneneinsatz eben noch sicherer zu machen? Wir haben vorhin schon von der Bewusstseinsbildung gesprochen. Vielleicht kann auch die Forschung noch was beitragen. Wo sehen Sie denn noch Bedarf sozusagen für die kommenden Jahre, wenn es auch wahrscheinlich so rasant weitergeht mit der Entwicklung, wie es jetzt die letzten Jahre schon war?
Ja, die Entwicklung ist rasant, vor allem im technischen Bereich. Über die letzten 5 Jahre hat sich die Drohnentechnologie so rasant entwickelt, auch in puncto Sicherheit, dass man dort einfach nicht so viel Verbesserungspotenzial sieht, sondern eher, dass man genau in die richtige Richtung schon geht. Also wo es wirklich noch Bedarf gibt, ist die Bewusstseinsbildung, dass die Betreiber wissen, was die Voraussetzungen sind, dass sie sich daran halten und dass sie auch wissen, dass die Sicherheit in ihren Händen liegt. Man darf sich nie zu 100% an die Technik dann vertrauen lassen, sondern ich als Pilot bin dafür verantwortlich.
Damit sind wir am Ende dieses Podcast-Specials angelangt. In den Shownotes zu dieser Folge findet ihr nähere Infos zur erwähnten Initiative in Schweden, bei der Defibrillatoren per Drohne zu Patientinnen und Patienten geflogen werden, zum Drohnenstudiengang an der FH Kufstein, je ein Video über die Drohnen-Crash-Tests des KFV und über den Drohneneinsatz beim Land Tirol und die aktuelle Musterrichtlinie zur Verwendung von Drohnen bei der Feuerwehr. Wissenschaft im Einsatz hört ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf YouTube und auf unserer Website dcna.at. Bis bald, wir hören uns.